Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht. Die Welt der Bibel. Propheten und Könige. Macht und Ohnmacht. Propheten? Ja, was ist das? Was ist ein Prophet? Wie wird er berufen? In welcher Art und Weise? Man hört von Visionen, was ging da vor sich? Wie hat Gott sie gebraucht? Was haben die verkündet? Wurde das wegweisend? Hat das zu Weichenstellungen von Völkern geführt? Was ist dahinter alles verborgen? Geistliches und Politisches, Propheten und Könige. Was hat sich da alles abgespielt, vom König Salomo bis zum Untergang des Nordreiches Israel und des Südreiches Juda? Da tauchen wir ein in diese Welt und lernen von ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Nebukadnezars Traum. Und dazu begrüße ich herzlich all unsere Zuseher im Internet. Wir studieren miteinander das Buch Daniel. Und heute Kapitel 2. Dieses prophetische Buch hat außergewöhnliche Inhalte. Außergewöhnlich. Es heißt hier, in Kapitel 2, Vers 1 vom Danielbuch: Im zweiten Jahr seiner Herrschaft, wir sind also noch ganz am Anfang des Königs Nebukadnezar, da hatte dieser Herrscher einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Es war also mehr als ein Traum, das war eine himmlische Vision, ein Gesicht in der Nacht. Er lag da auf seinem Bett, hat so nachgedacht, was wird in Zukunft so sein? Und dann sieht er Dinge. Einzigartige. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Er holt die Bildungselite zusammen, die ganzen Universitätsprofessoren, die gebildetsten des Landes. Alles versammelt sich im Palast, im Thronsaal. Und alle wundern sich, was wird wohl der Grund sein, dass uns alle miteinander, alle Intellektuellen, alle Akademiker, da zusammenholen lässt. Akademie der Wissenschaften. Und dann sagt er, der König, was ihn bewegt. Und sie sind ganz Ohr, was kommt jetzt für eine Ansage? Vers 3. Ich habe einen Traum gehabt, und der hat mich erschreckt. Und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Naja, denken Sie sich, die Intellektuellen, das werden wir schon hinkriegen, da wird uns schon was einfallen, was das bedeuten könnte. Wir erzählen ihm halt irgendetwas. In Bezug auf die Deutung. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch. Und an der Stelle wechselt das Buch Daniel von der hebräischen zur aramäischen Sprache über. Das sind dieselben Buchstaben, aber aramäisch ein Dialekt des Hebräischen. Nun, wie fangen Sie an? Der König lebe ewig. Ist immer gut, wenn man so einem mächtigen Herrscher seine Ehrfurcht Bekundungen zeigt, dann hat man länger ein gutes Einkommen und so. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Ganz seriös wirken sie dabei und sehr gebildet. Und jetzt kommt die Überraschung. Damit hat keiner von der Elite gerechnet. Mein Wort ist deutlich genug, sagt der Herrscher. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten, so sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Ja, das sind Zukunftsaussichten. Das wunderschöne Haus, das man hat, wird ein Schutthaufen. Die eigene Position, der geht man verlustig, der Job ist weg und was noch dazu kommt, du verlierst dein Leben. Ha, hör es jetzt. Gleichzeitig aber die andere Perspektive, Vers 6. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum, sagt mir den Traum und seine Deutung. Tja, die Deutung, da wären sie nicht so verlegen gewesen. Aber wie soll ein Mensch auf Erden wissen, was der andere geträumt hat? Das ist ja völlig unmöglich. Das geht einfach nicht. Da kannst du begabt und tüchtig und intelligent sein, wie du willst. Da kannst du den höchsten Intelligenzquotienten auf diesem Planeten haben. Es ist unmöglich zu wissen, was der andere geträumt hat. Nun, die Bildungselite sagt, um der Sache auszuweichen, der König sage seinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Sie können ja den Traum nicht sagen, also kann es nur der König sagen. Was sagt ihr drauf, der Herrscher? Wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle. Weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug von mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Darum sagt mir den Traum. So kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Nun jetzt merken die alle miteinander, der meint das ernst. Das war kein Missverständnis, wir haben uns nicht verhört. Er meint tatsächlich, wir sollten ihm den Traum sagen. Das ist allerdings eine Herausforderung, die kein Mensch erfüllen kann. Jetzt sagen die Folgendes, Vers 10. Und das heißt durch die Blume, Herrscher, bist du noch ganz bei Trost. Sie sagen ihm nämlich, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. So jemand gibt es nicht, der das beantworten könnte. Ebenso gibt es auch keinen König, die trauen sich jetzt einiges, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Das ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass ein König von seinen Untergebenen erfahren möchte, was er geträumt hat. Ich meine, geht's noch? Wo kommen wir dahin? Ich meine, das ist einfach unmöglich. Menschen unmöglich. Aber der Herrscher hat sich festgelegt. Und sein Angesicht verheißt nichts Gutes. Jetzt schieben sie noch nach, Vers 11. Was der König fordert, ist zu hoch. Verstehst du? Es ist zu hoch, o Majestät. Zu hoch, geht nicht, unerreichbar, zu hoch, kommen wir nicht hinauf. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die aber nicht bei den Menschen wohnen. So. Und was sie damit erreichen wollen, ist Folgendes, dass der Herrscher sagt, ach so, na gut, ja, dann sage ich euch den Traum. Aber die Reaktion ist eine andere. Vers 12. Da wurde der König sehr zornig. Er wurde sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Das ist nicht gerade eine günstige Zukunftsaussicht. Wie viele erwischt es? Alle! Der will seine ganze Bildungsschicht ausrotten. Und hier kommt eines durch. Der König weiß, von der Deutung dieses Traumes hängt sehr viel ab. Das war nicht ein Traum wie ein Traum, sondern es war eine Vision von Gott geschickt. Und das hat ihn so durcheinander gebracht und so erschreckt. Und er denkt sich, ich muss wissen, was das bedeutet. Gleichzeitig ist ein bisschen durcheinander geraten, weiß nicht mehr alles so genau. Und er weiß auch, wenn jemand das könnte, dann kann ich mir sicher sein, dass die Deutung stimmt, wenn er den Traum sagen kann. Gleichzeitig merkt er, dass er sie jetzt überfordert hat, das ärgert ihn selber. Und er meint, wenn er so einen harten Befehl hinausgibt, dann werden sie sich schon anstrengen. Nun, Vers 13, das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Denn die gehören auch zu den Weisen. So, jetzt ist Daniel und seine drei Freunde. Jetzt sind die vier in einer Situation, kaum haben sie ihr Studium beendet, sind sie schon in höchste Todesgefahr. Was jetzt? Vers 14. Da wandte sich Daniel, klug und verständig, an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Ajoch. Chef der Leibwache. Der Mann, auf den sich der Herrscher stützt in Bezug auf militärische Belange, sein oberster General. Der Offizier, zu dem geht Daniel, zum Spitzenmann. Da Daniel selber in einer Spitzenposition ist, kennt er die also, die kennen einander. Und Daniel fragt den in Vers 15. Und sagt, warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen, dass er gleich alle umbringen will? Tja, und Ajoch teilte es Daniel mit. Ja, was jetzt? Natürlich können auch ein Daniel und seine Freunde nicht einen Traum des Königs wissen. Völlig unmöglich. Aber damit das nicht gleich durchgezogen wird und sie schon tot sind, bevor sie nachdenken können, heißt es hier, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Der König ist natürlich nicht an vielen Leichen interessiert, seiner Spitzenleute, sondern an einer Antwort. Und daher ist er in Bezug auf die Frist großzügig und Daniel kriegt die Frist, kriegt ein paar Tage mehr. Und dann geht Daniel heim, teilt es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses. Und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Nun, die haben jetzt gebetet, wie sie noch nie gebetet haben. Denn Wenn Sie das nicht erfahren, was der geträumt hat, dann sind Sie tot. Denn ein Herrscher zur damaligen Zeit, wenn der sich einmal festgelegt hat, auch wenn es nicht weise ist, was er da jetzt durchführen will, denn wenn er die Weisen alle umbringt, dann hat er keine Weisen mehr. Das ist ja nicht gerade weise. Wir sind einfach überfordert. Es geht nicht. Haben Sie ihm ja gesagt, kein Mensch auf Erden kann das dir sagen. Und es gibt auch keinen König, der je sowas gefordert hätte. Wobei da mitschwingt, zu, O Herrscher, machst hier etwas, wir zweifeln an deinen Verstandeskräften. Aber das würden sie natürlich so nie sagen. Nun, Daniel und seine drei Freunde, die beten. Aber wie die beten. Und dann, Vers 19. Da wurde Daniel dies Gesicht, was der König Nebukadnezar geträumt hat, in der Nacht offenbart. Der sieht dasselbe. Wow! Hast du sowas je gehört? Hast du sowas je vernommen? Der träumt, was der König geträumt hat. Der hat dieselbe Vision, die der König hatte. Gott kann das natürlich machen, wenn er will. Ja, und das Wunder ist so gewaltig. Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab, er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen hast und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache offenbart. Daniel läuft also nicht als erstes zum König, um ihm das mitzuteilen, sondern als allerallererstes lobt er Gott und bedankt sich bei dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht er zum König. Zuerst zu Ajoch, dem Obersten der Leibwache, der schon mit dem gezückten Schwert wartet, die alle umzubringen. Und er sagt diesem Obersten, General, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen. Neue Perspektive, neue Alternative, sondern führe mich hinein zum König. Ich will dem König die Deutung sagen. Frag mich, was Daniel für eine Gestalt gewesen sein muss, von welcher Persönlichkeit, von welcher Würde. Denn wenn da jetzt einer daherkommt und sagt mir, ich werde es dem König jetzt kundtun, hätte ich mir gedacht, ja. Du meinst gerade, du bist derjenige, der das kann. Märchenerzähler. Aber das, was hier Daniel kundtut, da merkt der General, das hat was auf sich. Der würde das nicht sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Er hat so eine hohe Meinung von Daniel. Er sieht ihn so hoch oben, dass er das ernst nimmt. Also sagt, führ mich hinein. Ich will dem König die Deutung sagen. Ajoch, Vers 25, brachte Daniel eilends hinein vor den König. Ohne Aufschub. Und was sagt er zum König Nebukadnezar? Ich habe einen Mann gefunden. Daniel ist zum General gekommen. Und der sagt jetzt, ich habe einen Mann gefunden, wie wenn er gesucht hätte. Das ist ja köstlich. Er ahnt schon, da kommt jetzt was Geniales aus Daniels Mund und da möchte er ein bisschen mitschwimmen in diesem triefenden Fett. dass da auch auf ihn was hinüberschwappt. Drum sagt er, ich habe einen Mann gefunden, unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. Und der König schaut ihn an und sagt, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, an seine Deutung kundtun kann? Du kannst das? Belshazzar, so wie er Daniel nannte. Daniel sagt Folgendes. Das Geheimnis, nach dem der König fragt, das vermögen die Weisen, die Gelehrten, die Zeichendeuter, die Wahrsager, dem König nicht zu sagen. Aber es ist ein Gott im Himmel. Das ist der Punkt. Es ist ein Gott im Himmel. Und der kann Geheimnisse offenbaren. Ein Gott im Himmel. Und dieser Gott hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Er hat ihm die Zukunft offenbart. Er sagt, mit deinem Traum und deinen Gesichten, als du schliefst, verhielt es sich so. Jetzt beginnt er zu erklären. Du König, du dachtest auf deinem Bett, was dir einst geschehen würde. Er denkt voraus, die Zukunft. Und der Geheimnisse offenbart, hat dir kundgetan, was geschehen würde. Mir aber ist dies Geheimnis offenbart worden, heißt es in Vers 30. Nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern damit dem König die Deutung kund werde und du deines Herzens Gedanken erführest. Jetzt fängt er an. Du König, hattest einen Traum. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Der Herrscher sitzt so da. Da denke ich, genau das war's. Ich habe nachgedacht, wie wird das werden, wenn ich einmal nicht mehr bin? Wird mein Sohn so viel sein? Mein Enkelsohn, der Urenkel, werden es die hinkriegen? Wie lange werden wir als Babylonier an der Spitze stehen? Wie lange können wir die anderen Völker niederhalten? Werden meine Nachfolger das Format haben? Du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust, seine Arme waren von Silber. Sein Bauch, seine Lenden von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Und die Füße, teils von Eisen, teils von Ton. Das, so König, sahst du. Und natürlich kannst du dem Herrscher nicht irgendwas erzählen. Der weiß natürlich, ob er das geträumt hat oder nicht. Und der Nebukadnezar sieht das glasklar vor sich. Daniel hat es so geschildert. Nebukadnezar weiß, das ist es. Genau das habe ich gesehen. Genau das hat mich so erschreckt. Aber die Vision war noch nicht zu Ende, Vers 34. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren. Was passiert dann? Zermalmte diese Füße. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Erde füllte. Das ist der Traum. Nun, Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Der Herrscher weiß, was jetzt kommt. Das stimmt. Denn wenn es einen gibt, der dasselbe geträumt hat, dann stimmt auch die Deutung. Darum ging es ihm ja. Es war ihm viel zu wichtig, als dass die irgendwelche Geschichten da erzählen. So erfundene. Jetzt kommt er zur Deutung. Ab Vers 37. Du König bist ein König aller Könige. Hast schon viele Königreiche besiegt. Du bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Gott im Himmel hat dir das gegeben. Du bist ein König, dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du, o König, bist das goldene Haupt. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Geringer als deines. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet dies. Das wird ein zerteiltes Königreich sein, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein schwaches und zum Teil ein starkes Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. So wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk mehr kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Das war die Zukunftsperspektive. Du, Herrscher, wirst abgelöst. Das nächste Volk, das dich besiegt, wird auch wieder besiegt. Und die werden auch wieder besiegt und die folgenden auch. Aber es kommt der Zeitpunkt, wo der Gott des Himmels sein Reich aufrichten wird. Dieses Reich wird niemand mehr vernichten. Es bleibt ewig. Wow. Das waren Zukunftsperspektiven. Und Daniel fügt hinzu, wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dir einst geschehen würde. Nebukadnezar nannte sich nämlich der große König. Und jetzt kommt der große Gott. Und die Deutung ist richtig, sagt Daniel zu Nebukadnezar. Ja, daran kann kein Zweifel sein. Nebukadnezar bezweifelt das nicht im geringsten, weil ihm ja die Geschichte des Traumes kundgetan worden ist. Damit war es für ihn klar. Wer den Traum sagen kann, der weiß auch die Deutung. Damals war es im Orient üblich, dass man sich vor dem Herrscher auf den Boden fallen lässt und ihm seine Zehen küsst. Und auch die hohen Beamten fallen vor dem Herrscher nieder. Aber jetzt kommt etwas Eigenartiges. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht. Vers 46. Und er warf sich nieder vor Daniel. Wir haben richtig gelesen. Das ist einer der Gefangenen aus Juda. Ein Gefangener von einem besiegten Volk. Und der König wirft sich vor ihm zu Boden. Unterwirft sich praktisch Daniel. Und er befahl, man sollte ihm Speisopfer und Räucheropfer darbringen. Er denkt also, das müssen Götter sein. Und dann sagt der König weiter, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige, der Geheimnisse offenbaren kann. Wie du dieses Geheimnis hast offenbaren können. Ha, was für eine Perspektive. Und der König erhöhte Daniel und er gab ihm große und viele Geschenke und machte ihn zum Fürsten über das ganze Land Babel. Und setzte ihn zum Obersten über alle Weisen in Babel. Daniel hat noch einen Wunsch. Er bat den König über die einzelnen Bezirke im Lande Babel, Schadrach, Meschach und Abednego zu setzen. Daniel aber blieb am Hof des Königs. Er hat jetzt für seine Freunde auch ganz, ganz einflussreiche Spitzenposten bekommen. Können sie miteinander regieren. Der König Nebukadnezar, ein stolzer Herrscher ohne gleich, liegt vor Daniel auf dem Boden. Wir haben richtig gelesen. Er ist einer, der sich vor Daniel niederwirft, auf sein Angesicht. Das ist eine Formulierung. Er hat eine Gottesbegegnung gehabt. Er beginnt zu begreifen, hier ist ein Höherer im Spiel. Ein stolzer König, der sich unterwirft. Er hat gewusst, wo einer mächtiger ist als er. Und dann hat er gehorcht. Wie ist das bei dir? Möchtest du so den Unabhängigen spielen? Wenn du diesem Höchsten treu bist, dann wird er dich erhöhen. Wohl dir. Amen. Unser Vater im Himmel, wer hätte so etwas für möglich gehalten? Eine Vision, ein Nachtgesicht. Was der König geträumt hat, lässt durch Daniel träumen. O Herr, du bist so groß, so erfinderisch, was du alles bewegst. Und dieser Nebukadnezar, was der an Herausforderungen da weiter transportiert hat. Aber entsprechend anerkannt hat es auch. Er liegt vor Daniel auf dem Bauch. Oh, danke, Herr, dass du dich, Israeliten, dein Licht in Babylon angezündet hast und dass du es heute genauso machst.